Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Verbrenner oder Elektroauto? Diese Frage stellen sich in Österreich nicht nur Private beim Autokauf, die regierende Volkspartei beschäftigt das schon seit mehr als einem Jahr. Die Diskussion um den Verbrennungsmotor ist aber nicht das einzige klimarelevante Thema, das die Regierung momentan beschäftigt. Wir gehen diese Woche deshalb der Frage nach, wie es um die ausstehenden Klimavorhaben der schwarz-grünen Regierung steht und wie sich das auf das Koalitionsklima auswirkt. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich meine beiden Kollegen aus dem Innenpolitikressort, Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo Julian.
Gernot, am heutigen Montag hat sich Bundeskanzler Karl Nehammer im Bundeskanzleramt mit anderen Verantwortlichen aus der Politik und der Wirtschaft zu einem Autogipfel getroffen. Was wurde da besprochen und warum lädt Nehammer zum zweiten Mal innerhalb von 14 Monaten zu einem Autogipfel ein?
Autogipfel ist natürlich ein großes Wort. Ich würde es vielleicht eher nennen Karl Nehammers kleiner Autosalon, weil er hat dort vor allem Gleichgesinnte getroffen, Vertreter der Wirtschaft, Vertreter der Industrie, Vertreter quasi der erweiterten Kfz-Wirtschaft. Und er war dort und Kollegen von ihm. Worum ging es? Es ging darum, dass Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein müssen. Das hat das Europäische Parlament im Februar 2023 beschlossen. Und Karl Nehammer, der Bundeskanzler, hat sich immer wieder gegen dieses Verbrennerverbot, wie er es nennt, ausgesprochen, schon mehrfach. Jetzt ist das allerdings eine kleine Schmähparade. Es gibt nämlich kein Verbrennerverbot in diesem Sinne, sondern, wie vorher erwähnt, es gibt nur die Vorgabe der EU, dass Kfz-Autos bis zum Jahr 2035 emissionsfrei sein müssen. Das bedeutet, dass es ein Verbot gibt für das Tanken mit fossilen Treibstoffen, wie Benzin oder Diesel. Und das wird fälschlicherweise als Verbrennerverbot interpretiert, weil Verbrennermotoren wird es ja weiterhin geben, aber halt solche, die nicht mit Benzin betrieben werden, sondern mit sogenannten E-Fuels, also zum Beispiel mit Wasserstoff, also mit grünem Treibstoff.
Nehammer ist aber nicht der einzige Regierungschef, der sich eine Abkehr davon wünscht, oder?
Nein, also diese Skepsis gegenüber dem sogenannten Verbot für den des Verbrennermotors, die zieht sich durch die gesamte Europäische Volkspartei, namentlich zum Beispiel auch die CDU und CSU in Bayern, die sind da auf einer Linie mit der ÖVP. Man muss auch sagen, die ÖVP ist da doch, hat eine gewisse Konsistenz. Sie haben bei der Abstimmung vor über einem Jahr im EU-Parlament haben sie gegen dieses Gesetz auch gestimmt. Und der einzige ÖVP-Politiker, der damals für diese Emissionsfreiheit war, war Ottmar Karas. Warum haben sie dagegen gestimmt? Die Österreichische Volkspartei forciert nicht ein batteriegetriebenes Auto, sondern sie sprechen sich eben für einen Verbrennermotor, aber mit E-Fuels aus. Und zwar die gesamte Volkspartei. Also es gibt jetzt auch Wortmeldungen vom steirischen Landeshauptmann Christopher Drechsler. Wir wissen, in der Steiermark gibt es einen riesengroßen Autocluster. Er fürchtet dort natürlich um die Arbeitsplätze. Es gibt auch in Oberösterreich eine Autozulieferindustrie, zum Beispiel ein sehr großes Motorenwerk in Steyr. Und natürlich liegt Österreich, ist ein Kompetenzzentrum sozusagen für die Motorenherstellung. Also für die Batterieherstellung, wie eigentlich momentan die meisten E-Autos angetrieben werden, dafür sind wir nicht so berühmt. Und darum will Österreich unbedingt forcieren, dass es weiterhin diese Motoren gibt und mit Österreich vor allem natürlich die bayerische CSU, weil wir denken an Volkswagen, also wir denken an Audi, wir denken an bei BMW und Baden-Württemberg, wir denken da an Mercedes und wir denken natürlich auch an Porsche und an Volkswagen. Also deutsche Parteien sind da sehr mit den Österreichern auf einer Linie.
Das Problem daran vielleicht nur kurz ist, die Motoren, den Verbrennungsmotor, ja, den gibt es. Die E-Fuels gibt es noch eher wenig. Und wenn man da mittelfristig schaut, werden halt auch Industriebetriebe umsteigen müssen auf erneuerbare Energieträger und grünes Gas zum Beispiel wird dann einfach dort verwendet werden müssen. Also sozusagen energiestarke erneuerbare Energieträger ist die Frage, ob man damit halt sozusagen wirklich die gesamte Autoflotte Europas betreiben werden kann.
Ist auch sehr umstritten, diese E-Fuels. Manche sagen, in der Herstellung ist das viel aufwendiger und ist noch viel umweltschädlicher dann als ein batteriegetriebenes Auto. Also da muss eine Jahrhundertentscheidung eigentlich gefällt werden, auch im Sinne der Industrie. Aber der Bundeskanzler nennt eben das Ganze vor der Technologie, Offenheit und prinzipiell auch einfach ein Ja zum Auto. Und dass das Ganze, da werden wir später vielleicht auch noch drüber reden, eine Woche vor oder 7, 6 Tage vor der EU-Wahl passiert, ist natürlich auch kein Zufall. Was mir noch auffällt in diesem Zusammenhang, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler hat eben dieser Tage gesagt, wenn es um das Auto geht, dann vertraut er der Wissenschaft und den Technikern mehr als 100 EU-Abgeordneten. Und das ist natürlich Populismus pur. Natürlich, am Ende dürfen das keine Techniker entscheiden oder auch keine Wissenschaftler, sondern gewählte Politiker. Und das weiß Christopher Drexler als gewählter Politiker, zumindest als Landeshauptmann ganz genau. Und diese Abgeordneten werden natürlich basierend hoffentlich auf wissenschaftlicher Evidenz entscheiden. Aber ich würde diese Entscheidung nicht Technikern überlassen, sondern gewählten Politikern.
Der Verbrennungsmotor ist nicht das einzige Thema, das die Regierung im Moment beschäftigt. Vor einigen Wochen ist ein neuer Streit über das EU-Renaturierungsgesetz ausgebrochen. Max, worum geht es denn da und wo spießt es sich?
Vielleicht beim Spießen gleich angeschlossen, dasselbe Thema eigentlich. Die Grünen würden gern weitergehen, beziehungsweise die Grünen würden eigentlich gern fortsetzen, was die EU vorgibt. Und die ÖVP ist dagegen. Ganz grundsätzlich, wir sind ja nicht nur in einer Klimakrise, sondern auch in einer Umwelt- und Artenkrise. Das hängt natürlich zusammen. Und die geschützten Lebensräume, also die, wo sich Tiere, wo sich Flora und Fauna erholen und zurückziehen können, sind in ganz Europa eigentlich geschädigt. Und dieses Renaturierungsgesetz hat die Idee, dass diese natürlichen Lebensräume wieder aufgebaut werden sollen. Das ist auch wichtig im Kampf gegen die Klimakrise, wenn wir jetzt an Moore denken, an gesunde Böden, die Hochwasserschutz darstellen können, die umgekehrt auch Dürreschutz sein können, Wiesen, die Lebensräume für Bestäuber wie Bienen bieten. Also sozusagen, das ist ja alles, ist alles verzahnt, hängt alles zusammen. Ganz kurz gesagt könnte man sagen, das Renaturierungsgesetz soll dafür sorgen, dass es in Europa wieder mehr unberührten Wald, Wasser und Wiese gibt und dafür ein bisschen weniger Beton und Felder mittelfristig gesehen. Und vor allem, dass sich diese Lebensräume eben erholen können. Und dafür sieht dieses Gesetz verpflichtende Ziele vor. Unter anderem eben bis 2050, 90% dieser definierten Ziele sollen wieder in einem guten, definierten Flächen sollen wieder im guten Zustand sein. Und andererseits heißt es natürlich, dass man nicht mehr überall versiegeln kann. Ich meine, das ist auch heute schon so, aber es gibt da quasi feste Ziele. Und in Österreich ist das natürlich besonders relevant. Wir sind quasi Versiegelungsweltmeister. Auf der anderen Seite gibt es von der Landwirtschaft vor allem die Sorge, eben, ich habe auch schon gesagt, ein bisschen weniger Felder zum Beispiel, weil unberührter Lebensraum heißt unberührter Lebensraum und nicht wird im Sommer, im Herbst dann irgendwann geerntet. Das hat die EU, es wurde im Gesetzgebungsprozess berücksichtigt, das ist jetzt schon eine abgeschwächte Form im EU-Rat und es steht explizit drin, dass die Lebensmittelversorgung gesichert sein muss. Die ÖVP bezweifelt das weiterhin und jetzt kommt es an dem Punkt, wo das Gesetz in abgeschwächter Form im EU-Parlament schon beschlossen ist, im Rat der Umweltministerinnen aber sich nicht ganz klar ist, ob sich eine Mehrheit ausgeht. Und einer dieser Wackelkandidaten ist Österreich, das hat sich bis jetzt enthalten. Umweltministerin, Klimaministerin Gewessler würde es gerne beschließen, aber gelernte Österreicherinnen und Österreicher wissen, wenn es um irgendwie Boden geht, dann haben die Bundesländer was mitzureden. Und die haben beschlossen, sagen schriftlich, dass sie gegen das Gesetz sind. Und die Ministerin kann sich nicht einfach über den Willen der Bundesländer hinwegsetzen. Jetzt gibt es Wien und Kärnten, zwei rote Bundesländer, die sagen, naja, eigentlich wären wir schon dafür, dass wir das machen. Das Problem, es gibt mehr als zwei Bundesländer, es gibt 9. Und die anderen 7 bleiben eigentlich dabei. Sie sind weiterhin gegen dieses Gesetz. Eben Begründung, vielleicht ist die Lebensmittelversorgung gefährdet. Wie gesagt, das EU-Parlament sieht das anders, aber die 7 Bundesländer nicht. Jetzt ist es die Situation, Gewessler darf sich rechtlich nicht über diesen Entschluss der Bundesländer hinwegsetzen, beziehungsweise es droht ihr eine Ministerinnenanklage, wenn sie es tut. Jetzt kann man sich fragen, 7 Bundesländer, warum genau diese 7? Dort regiert die ÖVP mit. Maßgeblich. Und die ÖVP ist auch gegen dieses Renaturierungsgesetz, auch wieder Lebensmittelversorgung als Argument. Sie ist aber auch gegen das beschlossene Lieferkettengesetz, gegen die EU-Verordnung über die entwaldungsfreie Lieferketten. Zum Beispiel beim letzteren wurde beim Wahlkampf, also beim Auftakt in den Intensivwahlkampf argumentiert, dass in Österreich der Wald ja eh wächst und deswegen braucht man die EU-Verordnung nicht. Das ist ein bisschen an dem Sinn eines EU-weiten Gesetzes vorbeigedacht, aber genau. Und also die ÖVP sagt auch ganz offen, Renaturierungsgesetz, Entwaldungsverordnung, Lieferkettengesetz, das sind für sie Reizworte. Karl Nehmer nennt die Renaturierungsverordnung völlig untauglich. Also man sieht da schon, da ist auch ein, jetzt gerade im EU-Wahlkampf, ein gewisses Spannungsfeld zwischen der Volkspartei und EU-Vorhaben.
Bleiben wir vielleicht gleich in Brüssel. Ein weiteres Klimathema, wo sich ÖVP und Grüne uneinig sind, ist der nationale Energie- und Klimaplan. Dabei geht es um einen Plan, den jedes EU-Mitgliedsland nach Brüssel schicken muss, um darzustellen, wie die Klimaziele erreicht werden sollen. Österreich ist das einzige Land, das diesen noch nicht final eingereicht hat und demnächst droht deshalb ja sogar ein Vertragsverletzungsverfahren. Was ist da los, Max?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil eigentlich will Österreich ja schneller klimaneutral werden als die EU. Das heißt sozusagen, das wäre eigentlich sozusagen der Backup-Plan, auf den man zurückfallen kann, wenn man die eigenen hohen Ziele nicht erreicht. Müsste ja eigentlich sehr leicht so umzusetzen sein. Ist es aber nicht, und zwar deswegen, weil der nationale Energieplan eben ganz konkrete Ziele vorsieht und auch nochmal eine Verschärfung drin hatte. Jetzt ist es einfach so, dass aufgrund der Ziele, aufgrund der konkreten Maßnahmen, die Österreich bis jetzt gesetzt hat, die jetzt in Gesetzen stehen, die jetzt in Verordnungen festgehalten sind, erreichen wir die EU-Ziele nicht. Es geht sich nicht aus. Wir produzieren zu viel Treibhausgase, auch in absehbarer Zukunft. Das heißt, man müsste diesen nationalen Energie- und Klimaplan nachschärfen. Und da stoßen wir wieder an den Punkt, wo die ÖVP lieber nicht so weit gehen würde wie die Grünen. Eigentlich hätten wir schon letzten Juni, am 30. Juni 2023, einen Entwurf dieses Plans abgeben sollen. Dazu kam es nicht. Im Herbst hat dann Klimaministerin Gewessler auf eigene Hand einen Plan abgegeben. Die Idee davon war, warum soll man den Entwurf abgeben, damit die EU-Kommission sich das anschauen kann, schauen kann, ist das realistisch, gibt es vielleicht irgendwelche Maßnahmen, vielleicht sogar aus den Plänen der anderen Mitgliedstaaten irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Ideen, die man quasi einarbeiten kann, eben als Entwurf, damit er quasi verbessert zurückgegeben werden kann, unter Anführungszeichen. Österreich hat darauf verzichtet, weil Verfassungsministerin und EU-Ministerin Caroline Edtstadler hat gesagt, dieser Plan war nicht mit der ÖVP ausreichend abgestimmt und hat ihn quasi von der EU zurückgezogen, aus Brüssel zurückgezogen. Der liegt jetzt wieder in Wien, ist offiziell in Abstimmung am 30. Juni, also in ziemlich genau einem Monat, müssen wir den jetzt endgültig abgeben, sonst droht ein Vertragsverletzungsverfahren und eben, also wir kriegen jetzt keine Empfehlung in der Kommission, keine Empfehlung in der EU. Wir müssen jetzt selber gescheiter sein.
Neben dem nationalen Energie- und Klimaplan wartet Österreich auch seit mehr als 1000 Tagen auf ein neues Klimaschutzgesetz. Ein neues zu beschließen war ja auch ein wesentliches Ziel der Grünen in dieser Regierungsbeteiligung. Wird das noch kommen, Gernot?
Nein, so viel kann man sagen. Ein neues Klimaschutzgesetz wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr passieren. Das ist natürlich eine klare Niederlage für die Grünen und sozusagen ein innerkoalitionärer Erfolg für die Volkspartei. Es wird schon seit über zwei Jahrzehnte über den Klimaschutz nachgedacht in der Politik. Wir hatten drei Klimastrategien, 2002, 2007, 2018. 2011 ein erstes Klimaschutzgesetz, Maßnahmenprogramme und zwei Novellen des Klimaschutzgesetzes. Die letzte war 2018 und dieses Gesetz ist sozusagen ausgelaufen 2020 und darum, wie du richtig sagst, kommt man auf die 1000 Tage, wo wir kein Klimaschutzgesetz haben. Und im Regierungsübereinkommen ist eigentlich vorgesehen, dass ein neues Klimaschutzgesetz kommt. Jetzt, wie ich gerade ausgeführt habe, ist das reine Illusion. Was soll dieses Klimaschutzgesetz bringen? Weil es passieren ja Dinge. Ne? Die Emissionen gehen zurück in Österreich, teilweise, wie wir wissen, wegen natürlich der Corona-Krise. Aber es wird ja einiges getan. In diesem Klimaschutzgesetz sollen aber vor allem Zuständigkeiten geregelt werden, Zeitpläne, Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, Treibhausgase, Reduktionspfade festgelegt werden und aber auch so Dinge wie zum Beispiel, was man für neue Anlagen braucht, welche Genehmigungsverfahren dazu nötig sind, wie Anrainer mitreden dürfen, all das. Und das kommt jetzt eben nicht und verhindert hat es vor allem der Wirtschaftsflügel der Volkspartei und der Streit sozusagen geht da weniger um die Wirtschaft und um die Industrie, weil wir wissen, dass der Wirtschaftssektor, der ist ja schon geregelt, nämlich durch so einen Treibhausgasemissionshandel. Es geht da vor allem um die Sektoren Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft, wie sehr diese drei Sektoren in Zukunft zurückfahren, ihre Emissionen, damit Österreich bis 2040 klimaneutral ist.
Und das ist auch der Grund, warum der Nationale Energie- und Klimaplan, NEKP, so innerhalb der Koalition so umstritten ist. Das sind nämlich in Wahrheit genau die Themen, die in diesem Plan festgehalten werden würden. Und es kommt ja auch immer wieder von grüner Seite und von ÖVP-Seite, dass man vielleicht nicht unbedingt dieses Überbaugesetz des Klimaschutzgesetzes braucht, sondern es reicht, wenn man die Rahmengesetze hat und sozusagen einfach die Maßnahmen setzt. Was es aber einfach braucht, sind diese verpflichtenden Ziele, damit man dann halt auch schauen kann, was man erreicht hat. Das genau könnte ein Klimaschutzgesetz festhalten. Das würde aber auch im NEKP festgehalten werden. Das heißt, ja, wenn man einen funktionierenden nationalen Energie- und Klimaplan hat, dann könnte man sich vielleicht wirklich das Klimaschutzgesetz sparen. Auf beides zu verzichten, wird ein bisschen schwierig, wenn man Ziele auch einhalten will.
Diese ganzen Klimagesetze, die wir jetzt besprochen haben, wollten die Grünen ja unbedingt umsetzen, als sich diese Regierung mit das Beste aus beiden Welten vorgestellt hat. Droht das Beste aus der Welt der Grünen da jetzt auf den letzten Metern zu scheitern?
Wir sind natürlich da jetzt auf der Metaebene, was diese ganzen Maßnahmen, diese Klimapolitik und die Hindernisse, die die ÖVP den Grünen in den Weg legt, bedeuten. Genau. Natürlich, die Grünen hatten einen großen Deal mit der ÖVP, nämlich zu Beginn der Legislaturperiode. Nämlich, wir sind die Partei für den Klimaschutz und wir wollen als kleinere Partei in dieser Koalition vor allem etwas zum Klimaschutz tun. Man muss sagen, den Grünen ist auch einiges gelungen, da als Stichwort nur das Klimaticket, Stichwort auch die Bepreisung von CO2-Emissionen. Und im Gegenzug haben die Grünen sich bereit erklärt, okay, wir verzichten aber, uns einzumischen, was Bürgerrechte, was Integration, was Zuwanderung betrifft, was Asyl betrifft. Natürlich wollen die Grünen jetzt auf den letzten 100 Metern sozusagen dieser Koalition noch Pflöcke tatsächlich einschlagen, wie Klimaschutzgesetz, wie Renaturierung. Einerseits, weil sie natürlich inhaltlich davon überzeugt sind. Andererseits auch, weil sie zeigen wollen, ganz zum Schluss, Moment, an ihre Klientel, wir haben tatsächlich etwas erreicht und wir haben noch mehr erreicht jetzt. Wir haben wirklich noch große Projekte am Ende der Legislaturperiode erledigt. Umgekehrt die ÖVP, die will natürlich jetzt, schon ganz am Anfang gesagt, es ist kein Zufall, dass ein Autogipfel des Bundeskanzlers eine Woche vor der EU-Wahl stattfindet. Umgekehrt will die ÖVP noch einmal das Kfz-Thema hochziehen, weil sie wissen, das verfängt bei den Wählerinnen und Wählern. Sie merken, die FPÖ gräbt ihr das Wasser hier ab. Das bedeutet, dieser ganze Streit jetzt um das Klima, so wichtig dieses Thema ist, hat auch eine sehr parteipolitische Komponente.
Bisschen das Problem daran ist, alle Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler sagen, ja, quasi alle Maßnahmen, die man jetzt nicht setzt, die wird man dann halt später umso schärfer setzen. Also man kann jetzt entweder langsam den Verbrenner quasi ausfahren lassen oder man muss dann halt irgendwann wirklich sagen, alle Verbrenner dürfen nicht mehr fahren. Ja? Also und das ist ein bisschen die Frage, wir sind eh schon bei vielen Maßnahmen relativ spät dran. Man kann natürlich sagen, grundsätzlich quasi man will keinen Klimaschutz. Wenn man allerdings der Klimawissenschaft glaubt und also der Wissenschaft Vertrauen schenkt, dann ist es klar, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen. Dann ist halt wirklich nur noch die Frage, wann. Das jetzt auf einer als Wahlkampfthema zu haben, ist vielleicht etwas unverantwortlich.
Aber jetzt der Wahlkampf für die Europawahl ist ja nur ein Vorbote dann für die Nationalratswahl am 29. September. Also wir wissen jetzt schon, auf was wir uns einstellen können. Nämlich die ÖVP wird wieder einen Auspuff-Wahlkampf führen. Und die Grünen werden antworten mit einem Öko-Wahlkampf. Und da werden einigermaßen die Fetzen fliegen. Also man sieht ja jetzt schon die Vokabel, die da im Umlauf sind, von Klimahysterikern, Öko-Terroristen. Umgekehrt werfen natürlich die Grünen den anderen Parteien, die für das Auto sind, vor, zukunftsvergessen zu sein und die Zukunft unseres Planeten aufs Spiel zu setzen. Und da können wir uns gefasst machen, dass das noch schärfer vielleicht im Nationalratswahlkampf sein wird. Aber es geht da ganz klar um den Markenkern der Grünen und auf der anderen Seite natürlich auch um den Markenkern der ÖVP, einerseits als Wirtschaftspartei, andererseits aber auch eben als Partei, der Bevölkerung des Landes, wo ja ein Auto tatsächlich wesentlich wichtiger ist als in der Stadt, wo die Grünen ihre Wähler haben.
Wie scharf dieser Wahlkampf zur Nationalratswahl ablaufen wird, lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich auf profil.at. Danke Gerner, danke Max für eure Analyse.
Dankeschön.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.